Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Heute ist Samstag, der 25. August. Heute Morgen geht es um Macht und um Moral, um die Welt, wie sie ist und um die Welt, wie wir sie gerne hätten. Über beides habe ich mit Sigmar Gabriel im Verlaufe dieser Woche gesprochen, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, dem ehemaligen Wirtschafts- und Außenminister der Bundesregierung. Ich habe unser Gespräch in drei Teile geteilt, und zwar in die drei Bewegungen, denen die Gegenwart unterworfen ist. Bewegung Nummer 1, die Türkei bewegt sich weg von Europa. Die Wirtschaft verfällt, der Autokrat legt sich mit dem Rest der Welt an. Wir erleben eine Islamisierung und wissen nicht ganz, wie wir damit umgehen sollen. Bewegung 2. Amerika entfernt sich von dem Land, das wir einst die USA genannt haben. Drittens. Wir selbst bewegen uns. Und zwar tastend in Richtung dessen, was man vielleicht als neue Normalität bezeichnen könnte. Sigmar Gabriel nennt das die neue deutsche Frage. Aber dazu kommen wir erst ganz zum Schluss. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, Sigmar Gabriel, hier im Morning Briefing Studio in Berlin.
Guten Morgen, Herr Steinlart.
Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie so wohl gebräunt offenbar aus dem Urlaub zurückgekommen sind und Sie haben gleich zugelangt. Türkei ist das Thema. Türkei, es besorgt Sie, dass Trump diese Volkswirtschaft, dieses Land über, wie Sie gesagt haben, ökonomische Cliff schieben will. Richtig?
Die wirtschaftlichen Probleme der Türkei sind nicht in den USA verschuldet, aber sie sind eben jetzt in einer ganz schweren Situation und jetzt drückt die USA mit Sanktionen und wenn wir Pech haben, destabilisiert das Land enorm. Das kann nicht unser Interesse in Deutschland und Europa sein.
Was können wir tun?
Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Der beste Weg wäre, wenn Erdogan zum IWF ginge, zum Internationalen Währungsfonds, und dort um Hilfe bittet, weil dann das damit verbunden wäre, dass er Auflagen zur Modernisierung seiner Wirtschaft bekommt, was dringend nötig ist.
Aber nichts will er weniger als genau diesen, diese Respektbezeugung gegenüber den westlichen Institutionen und gegenüber dem Mammon. Das will er genau vermeiden.
Ja, und ich glaube, er hat natürlich Sorge, dass die Auflagen, die er dann bekommt, so hart sind, dass das mit dem, was sich auch in Klientelwirtschaft in der Türkei eingebürgert hat, nicht in Übereinklang zu bringen ist. Trotzdem werden wir Europäer mit den Türken reden müssen über die Frage, was sind sie bereit, an Rechtsstaatlichkeit wieder zurückzugewinnen, an innenpolitischen Reformen, und was sind wir bereit, dafür zu helfen, denn ich mag mir nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn dieses große Land wirtschaftlich und sozial total instabil wird.
Was ist in der Türkei passiert, Ihrer Einschätzung nach? Wir waren ja schon dichter beieinander. Wir waren ja auf dem Weg zu einer privilegierten Partnerschaft und Ihre Partei wollte auch die Türkei integrieren, wirklich nach Europa holen.
Na, ich glaube, dass seit Jahren zumindest auf der türkischen Seite nicht wirklich mehr daran geglaubt wird, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Wenn wir ehrlich sind, mehr als 50 Jahre darüber zu verhandeln und immer wieder einen neuen Grund zu finden, warum sie es nicht werden können, das ist ja klar, dass irgendwann der Glaube verloren wird.
Also sind wir mitschuld an der Radikalisierung, der islamischen Radikalisierung im Lande?
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt schwer für mich zu beantworten. Ich würde jedenfalls sagen, dass wir früher und ehrlicher hätten sagen müssen, auch wir Sozialdemokraten übrigens, weder ist die EU in der Lage, die Türkei aufzunehmen. Ich meine, derzeit sind wir in einer Verfassung in Europa, dass wir vielleicht noch nicht mal einen Stadtstaat neu aufnehmen könnten. Noch ist die Türkei in einer Situation, dass wir dieses Riesenland zu einer Vollmitgliedschaft bringen könnten. Insofern ist die von Angela Merkel mal erfundene privilegierte Partnerschaft, die die Türken abgelehnt haben, weil es für sie aussah wie Europa zweiter Klasse, eigentlich der richtige Weg. Und vielleicht, wenn wir den Brexit vernünftig handeln, wenn es ein gutes Ergebnis gäbe, könnte das eine Blaupause sein für eine Zusammenarbeit auch mit der Türkei oder mit der Ukraine später. Also keine echte Vollmitgliedschaft, das schaffen wir nicht, aber jedenfalls eine besondere Partnerschaft, und das ist auch im Interesse Europas. Die Türkei gehen zu lassen, ist jedenfalls nicht in unserem Interesse.
Aber noch ist ja völlig unklar, wohin diese Volkswirtschaft überhaupt trudelt. Der Lira-Verfall geht weiter, ist mal tageweise gestoppt, geht dann weiter. Die Volkswirtschaft steht an der Klippe. Die Investitionen westlicher Unternehmen halten sich jetzt sehr in Grenzen. Eine Kapitalflucht hat eingesetzt. Ist Deutschland wirklich in der Lage und sollen wir hier helfen, auch finanziell?
Zuerst gehört mal zur Wahrheit, dass die Gründe dafür in der Türkei selber liegen. Die Verunsicherung der Investoren kommt natürlich durch mancherlei Sprunghaftigkeit und Radikalisierung in der türkischen Politik selbst. Die Erfahrungen, dass Korruption zugenommen hat, dass man irgendwie der regierenden Partei zu Diensten sein muss, damit es wirtschaftlich vorangeht. Das führt natürlich dazu, dass erstens Kapitalflucht gibt. Es gibt Flucht von Menschen, die gut ausgebildet sind. Das war auch mal anders. Erdogan, daran darf man erinnern, war auch mal ein erfolgreicher Reformer. Das ist er längst nicht mehr. Und natürlich gehört auch dazu, dass ausländische Investitionen tief verunsichert sind über die Frage, wohin geht denn die Türkei nun eigentlich? Deswegen lautet die erste Antwort, ohne eine Veränderung der Innenpolitik wird die Türkei jedenfalls nicht langfristig stabilisierbar sein. Jetzt kommt dazu, dass die USA etwas tun, was sie noch nie gemacht haben. Mhm. Ihnen ist offensichtlich egal, wohin die Türkei sich politisch entwickelt. Alle Präsidenten der Vereinigten Staaten zuvor haben immer gesagt, was immer da passiert, wir müssen die Westbindung der Türkei erhalten, sonst geht sie in Richtung Sowjetunion früher oder Russland. Eine, sag mal, instabile Türkei ist gefährlich für den Westen.
Im Gegenteil, das war ja unser Brückenkopf auch in die islamische Welt, um im Kampf der Kulturen einen Menschen, eine Nation am Tisch zu haben.
Ja, aber auch lange vor der stärkeren Hinwendung zum Islam haben die Vereinigten Staaten immer gesagt, um Himmels Willen, wir können dieses Land nicht in Richtung Sowjetunion oder Russland abdriften.
Deswegen NATO-Mitgliedschaft.
So ist, und zwar selbst in der Phase, in der die Türkei eine Militärdiktatur war. Übrigens auch als Griechenland eine Militärdiktatur war, ist niemand auf die Idee gekommen, die Länder auszugrenzen. Das auf einmal ist den USA jetzt egal.
Haben wir Erdogan ermuntert, indem wir den Türkei-Deal, den berühmt-berüchtigten, geschlossen haben? Sie waren ja noch Regierungsmitglied.
Ja, ich finde ja schon die Kritik, an dieser, die sich so an diesem Begriff Deal ausmacht, falsch. Die Türkei hat 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Viel mehr als wir. Ist ein wesentlich ärmeres Land. Dass wir mit der Türkei über die Frage reden, erstens, wie können wir die Schlepperorganisationen stilllegen, die versucht haben, zwischen der türkischen und der griechischen Küste jeden Tag Hunderte von Leuten auf die griechischen Inseln zu bringen, illegal. Wie können wir der Türkei gleichzeitig helfen, mit der großen Zahl von Flüchtlingen finanziell fertig zu werden? Das, finde ich, ist kein Deal, das war vernünftige Politik. Ich fand die Diskreditierung dieses Umgangs mit der Türkei immer falsch.
Übrigens, na gut, es gab immer das Gefühl, es gibt vielleicht Nebenabsprachen. Gab es Nebenabsprachen?
Nein. Und übrigens, ich habe ganz am Anfang des Syrienkrieges mal ein türkisches Flüchtlingslager an der Grenze zu Syrien besucht. Das haben die Türken alles selber bezahlt. Das war, und ich kenne ein paar Flüchtlingslager, ein exzellenter Zustand. Es gab eine Menge, was dort gemacht wurde. Also der Türkei irgendwie da Vorwürfe zu machen, glaube ich, ist nicht vernünftig. Eher, dass sie im Verlauf der ganzen Krise dann auch mit finsteren Gestalten in Syrien zeitweise zusammengearbeitet haben, wie der Al-Nusra-Front und anderen. Die türkische Politik war auch sehr wechselhaft. Aber dass wir mit der Türkei eine Verabredung getroffen haben, die Menschenschmuggel und Handel stoppt und gleichzeitig ihr finanziell hilft, mit der großen Zahl an Flüchtlingen, die sie selber hat, besser fertig zu werden. Das ist, finde ich, in Ordnung.
Funktioniert ja auch bis heute.
Ja, und ich glaube, da hat er auch, unter Erdogan, ein großes Interesse, dass es dabei bleibt. Das ist in Wahrheit nicht sein Druckmittel.
Aber Sie haben auch Befürchtungen geäußert, dass, wenn die Türkei sich weiter radikalisiert, ökonomisch tatsächlich übers Cliff geschoben wird, dass es zur der Sehnsucht nach einer Atomwaffe kommen könnte.
Na, erstmal würde ich sagen, der erste Schritt ist, dass es mehr Menschen geben wird, die die Türkei versuchen werden zu verlassen. Daran können wir auch kein Interesse haben. Aber das Zweite ist, wenn die Westbindung der Türkei verloren geht, wenn die Türkei den Eindruck hat, Mitgliedschaft in der NATO ist letztlich egal, niemand schützt sie, dann kann es eine der Möglichkeiten, die wir einfach vor Augen haben müssen, ist, dass solche Länder irgendwann auf die Idee kommen, na, wie schützen wir uns eigentlich gegen Regime-Change und gegen Einflüsse von außen? Und da gibt es ein paar Beispiele inzwischen auf der Welt, beim Iran, in Nordkorea. Andere Länder wie Saudi-Arabien haben auch angefangen, über die Beschaffung von Nuklearwaffen nachzudenken. Und solange die Türkei Mitglied der NATO ist, ist das nicht zu befürchten. Wenn wir sie richtig rausdrängen, dann glaube ich, muss man mit allen Möglichkeiten rechnen. Und meine Bitte ist einfach, dass wir nicht nur kurzfristig mit moralischer Empörung über Erdogan reagieren, sondern auch unsere eigenen Interessen im Blick behalten. Das haben in der Vergangenheit die Amerikaner für uns getan, deswegen hatten wir es leichter. Wir mussten uns um sowas nicht kümmern. Übrigens waren die Vereinigten Staaten der größte Befürworter der Mitgliedschaft der Türkei in der EU, wegen dieser geopolitischen Zusammenhänge.
Wegen der Brückenfunktion.
Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass wir...
Als wenn das Spielfeld rumgedreht worden wäre.
Ja, und jetzt ist
die USA spielen jetzt auch gegen uns.
Oh ja.
Das heißt, Ihre Strategie, hilft der Türkei, verstehe die Türkei, bewahre sie davor, dass sie driftet, ist in Wahrheit auch gegen Trump gerichtet, richtig?
Na, jedenfalls erstmal für Europa und dass wir unsere eigenen Interessen wahrnehmen. Amerika ist weit weg. Was in der Türkei passiert, wird nicht zuallererst Amerika treffen, aber uns.
Die USA sind der vielleicht stärksten Veränderung unserer Gegenwartswelt unterworfen. Und das Epizentrum steht, oder soll man sagen wohnt, im Weißen Haus, Donald Trump. Und die Frage aller Fragen lautet, gibt es den Westen, wie wir ihn kannten, heute noch? Stimmt das noch, dieser Begriff, der ja was Monolithisches ausdrücken
Nein,
sollte?
Nein, wir sind nicht mehr der alte Westen. Es gibt den Westen nicht mehr in der Zusammenarbeit mit den USA. Ich meine, Trump lässt den G8 oder G7-Gipfel einfach mal platzen. Er erklärt, er trifft sich gerne mit Kim Jong-un und sagt, da will er kein Regime-Change. Kurz danach veröffentlicht er Twitter und lässt seinen Botschafter in Deutschland erklären, Deutschland braucht aber ein Regime-Change, einen Regierungswechsel. Also das sind alles schon Umgangsformen, wo man, glaube ich, nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir den alten Westen noch haben. Aber der Westen war ja nie eine geografische Bezeichnung. Er war ja eine universelle Idee von Demokratie, von Menschenrechten, von internationalen Regeln. Und ich glaube, diese Idee ist nach wie vor lebendig. Sie hat nur weniger Vertreter inzwischen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass Europa zusammensteht. Und um nochmal auf die Türkei zurückzukommen, unser Problem besteht natürlich darin, dass wir einerseits nicht wollen, dass die Türkei destabilisiert wird, Chaos ausbricht. Auf der anderen Seite sind wir keine Befürworter der Politik Erdogans innerhalb der Türkei. Das ist gar nicht so einfach zusammenzubekommen. Meine Erfahrung ist, am Ende des Tages helfen sind nur Staaten, die sich selbst als stabil empfinden, dazu bereit, mit uns über die Veränderung ihrer Politik zu reden. Leute, die sich in die Ecke gedrängt fühlen, schlagen wild um sich. Übrigens, es ist schon so gewesen, dass die Türkei sich das erste Waffensystem in Russland besorgt hat. Also wir sind schon auf dem Weg einer deutlichen Entfernung der Türkei von uns, von Europa, vom Westen, von der NATO. Und ich glaube, das ist einfach nicht unser Interesse.
Nochmal zurück zu Trump, der ja in dieser Entwicklung tatsächlich auch eine aktive Rolle spielt, wie auch in anderen Weltregionen mit seiner Handelspolitik oder seiner Tweet-Politik. Sie waren ja als Außenminister hautnah dabei, als diese Regierung in der Regierungswerdung war mit Rex Tillerson, dem damaligen Außenminister, hatten Sie eine enge Beziehung. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass das wirklich eine ganz andere Regierung ist, als wie die wir vorher kannten? Da gab es auch mal die Republikaner und die Demokraten, mal rechts und mal links. Aber wann haben Sie gemerkt, dass das ganz anders ist jetzt?
Im Grunde ist der Name, den Sie genannt haben, typisch dafür. Rex Tillerson, der frühere US-Außenminister. Als wir immer stärker merkten, dass Tillerson uns nahe steht und der amerikanische Präsident keine Scheu hat, ihn öffentlich vorzuführen. Denken Sie mal an die Golfkrise. Das war so die Situation, wo ich dachte, oh wei, was passiert hier eigentlich? Der amerikanische Außenminister versuchte irgendwie zwischen Saudi-Arabien und Katar halbwegs zu vermitteln. Und die Saudis sagten immer, ja, ist alles interessant, interessiert uns aber deshalb nicht, weil im Weißen Haus würde was ganz anderes gesagt. Und wenn der Ministerpräsident und der Außenminister eines Landes wie Luxemburg unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist das schon nicht schön, aber für die Weltpolitik nicht so ungeheuer gefährlich. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten und der Außenminister komplett unterschiedliche Auffassungen in der Welt vertreten und das Ganze auch noch mit Waffendeals verbinden, dann allerdings wird es gefährlich für den Rest der Welt.
Und geht ja auch nicht lange gut, wie Herr Tillerson dann erfahren durfte.
Er ist dann rausgeschmissen worden von Trump. Und ich meine, Trump war bei G20 in Hamburg und erzählt mit glühender Begeisterung, wie toll das war. Sein erster Auslandsbesuch war ja in Saudi-Arabien. Und dass die alle Milliardengeschäfte mit amerikanischen Firmen gemacht hätten. Und auf die Bemerkung von jemandem im Raum, dass deshalb die Saudis jetzt auch finanziell in Probleme geraten seien, fragt er dann entsetzt seinen Wirtschaftsberater, damals noch Cohen, stimmt das eigentlich? Und der antwortet ganz cool, ja, es stimmt. Und als nächstes wechselt Trump das Thema. Das heißt, er ist auch einer, der dann über unangenehme Dinge seiner Politik überhaupt nicht weiter reden will und dessen ganze Agenda vor allen Dingen innenpolitisch getrieben ist. Eine USA, die sich eigentlich für die Welt nicht interessiert, sondern für die Außenpolitik immer nur eine Funktion im innenpolitischen Machtkampf hat. Das ist natürlich ein gefährliches Land.
Gleichzeitig haben wir vielleicht ihn auch unterschätzt, wir Deutsche, wir Europäer, denn er ist ja in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, auch in der Währungspolitik, muss man sagen, verdammt erfolgreich. Die Zahlen, die er vorlegt, wenn dieser Datenkranz nicht zu einer Wiederwahl führt, dann weiß ich nicht, was ein Politiker noch liefern muss. Die Arbeitslosigkeit niedrig, die Börse boomt und zwar boomt und boomt und boomt. In der Handelspolitik, es gibt die Rückverlagerung von Jobs und Ähnliches. Also Amerika, vom Silicon Valley gar nicht zu sprechen, steht in der Blüte mit Trump.
Gibt Leute, die sagen, naja, der erntet das, was vorher gesät wurde, aber trotzdem haben sie recht. Das ist das Ergebnis. Wenn wir Deutschen auf Trump schauen, kann man sich ja fragen, warum sind wir eigentlich meistens besonders erzürnt und empört als über ihn?
Ja, warum eigentlich?
Ich glaube, weil er uns den Unterschied zwischen unseren Ansprüchen und unseren Möglichkeiten jeden Tag vorführt. Mhm. Andere Länder haben nicht so hohe Ansprüche. Wir haben immer sehr hohe Ansprüche an das europäische, an das deutsche Handeln. Unsere Handlungsmöglichkeiten sind aber relativ gering. Warum? Naja, weil wir in der Vergangenheit die Amerikaner hatten, die die unangenehmen Dinge für uns erledigt haben. Und im Grunde führt er uns jeden Tag vor, wie schwach wir eigentlich sind. Ich glaube, das ist der Grund, der tiefere Grund, warum wir so besonders erzürnt über ihn reagieren. Besser wäre, wir würden unsere Energie reinstecken und das stärken, was das Einzige ist, was ein Gegengewicht bilden kann, und das ist Europa.
Gleichzeitig zwingt er uns ja mit seinem Stichwort exterritoriale Sanktionen, das heißt Sanktionen, die er sich überlegt, er erlässt, per Tweet und dann auch im Kongress, zwingt er uns ja diese Sanktionen mitzumachen. Und die deutschen Unternehmen verabschieden sich aus Russland, aus Iran, weil sie ansonsten in Amerika benachteiligt würden.
Also für jemanden, der Geschäft in den USA hat, bleibt gar keine Alternative. Das ist zwar nach unserer Auffassung rechtswidrig, was die USA machen, das hilft dem Unternehmer aber nichts. Und es gibt 111 Milliarden Umsatz mit den USA und 3 Milliarden mit dem Iran. Naja, wie sich da ein deutsches Unternehmen entscheidet, ist auch klar. Aber es gibt natürlich genug Unternehmen, die kein USA-Geschäft haben und die im Iran investieren würden. Und was wir dafür bräuchten, wäre in Europa eine vom Dollar unabhängige Finanzinstitution. Das könnten wir schaffen, wenn wir es denn wollten. Warum schafft man eine solche Institution nicht, die sich nicht refinanziert im Dollar, die nicht das Hausbankprinzip als Voraussetzung zur Finanzierung von Investitionen hat? Und schon gäbe es die Möglichkeiten, im Iran zu investieren mit einer Finanzinstitution in Europa im Backing. Ich bedauere eigentlich, dass das auch von uns in Deutschland nicht vorangetrieben wird. Das wäre mal ein Zeichen für europäische Unabhängigkeit und für Souveränität Europas. Denn sonst werden wir das nicht schaffen. Man kann keinem Unternehmen zum Vorwurf machen, dass es nichts tut, wenn sozusagen sofort die Sanktionen der USA drohen und keine Bank in Deutschland und Europa, die im Dollar refinanziert ist, wird sich im Iran
einlassen. Aber kann man es der Regierung zum Vorwurf machen? Müsste unsere Regierung hier mit breiterem Kreuz sagen, pass mal auf, das ist ja eher das Verhältnis eines Vasallenstaates tatsächlich. Ihr beschließt was, ihr habt eure Gründe, eure Argumente, wir müssen es einfach nachvollziehen, ohne Debatte.
Für die USA? Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir...
Nein, ich frage, ob die deutsche Regierung nicht einen stärkeren Rücken, den Rücken gerade machen sollte für die deutschen Unternehmen, dass diese exterritorialen Sanktionen eben nicht gelten.
Naja, das wird die USA nicht besonders beeindrucken. Sie würden trotzdem das Unternehmen sanktionieren, wenn es in den USA Geschäfte macht. Ich glaube, dass wir, da können wir, das tun wir ja auch, versuchen, bei der WTO vorzugehen, aber das wird am Ende uns nicht weit führen. Wenn wir zusätzliches Geschäftsvolumen mit dem Iran haben wollen, was aus meiner Sicht dringend nötig ist, weil die wirtschaftliche Misere im Iran, die die USA verstärken, ja nicht etwa dazu führt, dass irgendwie Regime-Change in Richtung liberalerer Kräfte kommt, sondern im Gegenteil, die Hardliner kriegen Oberwasser. Die es gesagt haben, seht ihr, wir haben immer gesagt, mit dem Westen Geschäfte machen ist Quatsch. Wir hätten nie den Atomdeal unterzeichnen sollen. Es wäre besser gewesen, wir hätten die Atombombe entwickelt. Das sehen wir in Nordkorea. Der die Atombombe hat, da trifft sich ja Trump. Wir, die wir sie nicht haben, wir sind von Sanktionen bedroht. Das heißt, die Hardliner im Iran sind im Vormarsch. Wer dagegen was machen will, muss die wirtschaftliche Situation helfen zu verbessern. Das können wir in Europa nur, wenn wir gemeinsam eine Finanzinstitution haben, die dann Unternehmen absichert. Und die wiederum kann nicht Deutschland alleine schaffen. Da, glaube ich, trauen wir uns ein bisschen zu viel zu. Das müssten wir im europäischen Kontext tun. Die Chancen dafür hätten wir aber. Und mich wundert, dass wir das nicht intensiver tun.
Die Türkei zieht nach Osten, die USA zieht sich auf sich selbst zurück und irgendwo dazwischen liegt Europa. Europa ist nicht Zuschauer, sondern Akteur. Und bevor wir agieren, sollten wir vielleicht auch noch nachdenken darüber, wer wir sind, was wir wollen und was der Kern vom Kern unserer europäischen, vielleicht aber auch unserer deutschen Identität sein kann. Findet in Europa da tatsächlich eine Sammlung hinter dem Gedanken schon statt, dass Europa sich auch gegen Amerika positionieren muss?
Na, ich würde gar nicht sagen gegen Amerika, sondern für seine eigenen Interessen. Wenn das dann zeitweise im Konflikt mit den amerikanischen Interessen ist, dann ist es eben
so. Nehmen wir Russland. Im Verhältnis zu Russland und den Sanktionen ist es im Konflikt.
Das ist deshalb schwer als Vergleich heranzuholen, weil die Russen natürlich selbst aktiv gewesen sind, bevor es Sanktionen gab. Sie haben nämlich die Krim sich angeeignet. Und bis heute gibt es keine Waffenruhe in der Ostukraine. Deswegen ist Russland ein schwieriges Beispiel dafür. Aber was Trump angeht, ich glaube, man muss vielleicht für eine Sache Verständnis haben. 70 Jahre haben wir uns auf die Amerikaner als Europäer und gerade als Deutsche verlassen. Das ist natürlich eine völlig neue Lage. Und wenn man ehrlich ist, dann haben wir natürlich alle unangenehmen Dinge die USA machen lassen. Wenn sie schiefgegangen sind, hatten wir auch gleich noch jemanden, den wir für schuldig erklären können. Und wir hatten in der Zeit erstens uns um Wirtschaft und soziale Dinge zu kümmern. Wir haben unsere Moral entwickelt. Und wie gesagt, wenn es irgendwie problematisch war, haben wir das den USA überlassen, die sich quasi als Weltpolizist dann auch aufgeführt haben, die aber gleichzeitig durch ihre Rolle als Ordnungsfaktor unsere Sicherheit garantiert haben. Das ist jetzt in Teilen jedenfalls zu Ende.
Na, die Lehrerzimmer-SPD ist ja in dieser Zeit entstanden. Dieser besondere moralische Impetus des Ortsvereins ist ja geradezu Ausdruck dieser Gesinnung, oder?
Ist ja, glaube ich, nicht nur in der Sozialdemokratie so, sondern ich glaube, die ganze Gesellschaft, wir machen hier einen öffentlichen Zirkus, wenn der deutsche Bundespräsident den türkischen Staatspräsidenten empfängt. Ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir mit dem respektlos umgehen? Da kommt er übrigens nicht. Und wenn wir mit keinem mehr reden, dann ist natürlich die Gefahr, dass wir in unserem moralischen Rigorismus ersticken. Und was hilft es uns eigentlich, wenn wir die Fahne der Moral hochhalten, aber nirgendwo Einfluss haben?
Also zwingt Trump uns dazu, tatsächlich eine Debatte über uns selber, über unsere Identität nochmal nachzuholen?
Ich hoffe, das wäre eine gute Folge seiner Debatte. Wir müssen als Europäer unsere eigenen Interessen definieren und wir müssen unsere Möglichkeiten nutzen. Das ist ungewohnt für uns. Die Welt wird unbequemer. Wir werden uns nicht aus allen Konflikten heraushalten können. Ich meine, am Anfang des Syrien-Konfliktes hat die Türkei damals gesagt, wir brauchen eine Flugverbotszone über Syrien, damit der Assad nicht seine Bevölkerung malträtiert. Da haben wir als Westen, die USA, Deutschland, Frankreich, wir haben gesagt, nein, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das Ergebnis sind Millionen von Flüchtlingen aus Syrien. Ich bin ganz sicher, hätten wir damals Ja gesagt, wir hätten eine Riesendebatte in Deutschland bekommen. Unsere Bevölkerung wäre gar nicht bereit gewesen, das mitzutragen. Also ist die Politik in Deckung gegangen. Das Ergebnis war, wie gesagt, ein gigantischer Fehlschlag der Syrien-Politik. Millionen Flüchtlinge, Hunderttausende von Toten und malträtierten Leuten. Wir werden lernen müssen, dass wir uns aus der Weltpolitik nicht raushalten können. Das heißt nicht, dass wir überall mit Militär rum agieren müssen, aber es wird jedenfalls nicht so sein, dass wir die schwierigen Dinge in Zukunft anderen überlassen. In Libyen sagen wir alle, wir müssen dort die Flüchtlingsursachen bekämpfen. Naja, wer mal in Libyen war, weiß, dass es dort schlimme Flüchtlingslager gibt. Ein deutscher Botschafter aus der Region hat mal gesagt, die sehen aus wie Konzentrationslager. Die werden beherrscht von Milizen, gewalttätig. Da herrscht Folter, Unterdrückung, Mord ist da an der Tagesordnung. Wer wird, wenn es zu einem neuen libyschen Staat kommt, die eigentlich bekämpfen? Libyen alleine ganz sicher nicht. Ich vermute, die Franzosen werden auch nicht immer sagen, wir machen das für euch. Wie werden wir uns als Deutsche verhalten? Ich will gleich die Antwort darauf geben, aber was wir machen müssen in Deutschland ist, dass wir über solche Fragen öffentlich reden.
Dass wir diese Fragen überhaupt als Fragen an uns ranlassen, zulassen.
So ist es. Wie immer die Entscheidung aussieht, die kann man dann so oder so treffen. Aber dass wir die Fragen verweigern, das geht nicht so weiter.
Wenn man sich die Geschichte auch der SPD-Außenpolitik anguckt und die Entspannungspolitik von Brandt und Egon Bahr, dann stellt man ja im Nachhinein fest, hätte man das Gefühl, könnten Schüler das Gefühl haben, das fanden wir alle toll damals, das war ein Selbstläufer, leuchtet ja auch ein. War ja genau nicht so, sondern sie wurde sehr kontrovers, auch mit Verleumdung, durch den politischen Gegner durchgesetzt in Deutschland. Das Denken, dass man mit dem Andersdenkenden überhaupt redet. Verträge macht, Passierscheinabkommen, kleine Schritte. Muss die SPD sich wieder auch gegen den Wind stellen und tatsächlich eine solche Großkontroverse anzetteln, auch aushalten?
Ich glaube, dass es allen Parteien gut täte. Sie würden würden bereit sein, solche Kontroversen über internationale Politik zu führen. Das gilt für Russland. Wie gehen wir mit Russland um? Wie mit der Türkei?
China. Sie haben die Debatte ja angestoßen über China.
Ja, damals. Oder ein praktisches Beispiel. Bei uns wird wahrscheinlich jeder oder sehr viele sagen, wir dürfen doch dem Sisi in Ägypten, das ist ein Polizeistaat, dem dürfen wir doch keine Waffen liefern. Naja, Sisi hat eine sehr lange Grenze zu Libyen. Wenn Herr Gaddafi was hinterlassen hat, dann sind es große Waffenläger. Und die Waffenschmuggler schmuggeln diese Waffen durch Ägypten nach Westafrika, wo sie dann in den Händen von Terroristen landen. Heute stehen französische Soldaten gelegentlich solchen Waffen gegenüber. Jetzt stellt sich die Frage, sollen wir Herrn Sisi helfen, wie übrigens die Israelis auch von uns verlangen, seine Grenze auch mit deutscher Technik, zum Beispiel mit Radpanzern, zu schützen? Oder sagen wir, nee, das kann der ja auch zur Unterdrückung seiner Bevölkerung beim nächsten Mal in der Mitte Kairos benutzen,
kann er ja
was
auch
stimmt.
Kann er auch und wird er auch.
Und ich will hier gar nicht die Frage beantworten, sollen wir uns so oder so verhalten. Aber über sowas müssen wir in Deutschland reden und zwar nicht entlang nur von moralischen Kategorien, auch von moralischen Kategorien, aber auch in der Frage von Interessen. Ich glaube, dass wir eine Balance finden müssen zwischen Moral und Interessen und dann in der politischen Debatte entscheiden müssen mit Mehrheit, was machen wir? Und dann wird es darüber Kontroversen geben. Dann wissen Leute wenigstens mal, warum sie zur Wahl gehen, weil es dann Unterschiede gibt.
Und das schaffen wir als Land der Romantik, nicht nur des Zweiten Weltkrieges, sondern noch vorher ja das Land der Romantik. Diesen harten Pragmatismus, den Sie ja skizzieren, wenn er nicht als Frageform, sondern nachher mit Ausrufezeichen als Antwort kommt, halten wir das aus?
Wenn wir es nicht aushalten, dann ist das Maximum, was wir werden können, irgendwie so eine globale Schweiz, die wirtschaftlich erfolgreich ist oder politisch irrelevant. Und ob wir unseren Kindern und Enkeln zumuten wollen, dass international über sie entschieden wird, ohne dass sie irgendeine Chance haben, das mitzugestalten, da würde ich sagen, das sollten wir nicht tun. Ja, das ist schwierig. Und es gibt ja auch Gründe, warum Deutschland sich nicht, wie soll man das sagen, geostrategisch in den letzten 70 Jahren verhalten hat. Als sich Deutschland das letzte Mal Geostrategie gewidmet hat, war der Völkermord das Ergebnis. Mhm. Also es gibt ja gute Gründe dafür. Aber ich glaube halt, die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges geht mit etwas Verspätung zu Ende. Die, die uns diese Last abgenommen haben, die Amerikaner, werden das nicht mehr tun. Sie fühlen sich imperial overstretched, wie sie selbst sagen. Und jetzt werden wir Wege finden, uns selbst einzumischen. 70 Jahre lang haben die Amerikaner auf uns aufgepasst. Jetzt werden wir auf uns selber aufpassen müssen. Und zwar in zwei Richtungen. Dass wir uns nicht zu sehr raushalten, dafür sind wir zu groß und zu wichtig. Und dass wir uns nicht zu sehr einmischen. Auch das ist die andere Gefahr. Wir wollen ja nicht zurück in sozusagen geostrategische Interessen der Deutschen, die sich dann mit Waffengewalt versuchen, Bahn zu brechen. Aber wie diese Balance zu finden ist, das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre in der Außen- und Sicherheitspolitik sein. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir darüber kräftig streiten in Deutschland, damit Klarheit existiert und Wählerinnen und Wähler auch wissen, was die Alternativen sind.
Wo holen Sie sich derzeit, Sie haben ja mehr Zeit jetzt, auch gründliche Themen einzusteigen, Inspiration, Bücher, die Sie lesen, Menschen, die Sie treffen, wo nennen Sie mal Namen oder Buchtitel von Dingen, die Sie in den letzten Monaten vielleicht einfach angeregt haben?
Also ich finde die Debatten, die es zum Beispiel in der Global Affairs gibt, spannend oder auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Man muss ja leider sagen, dass die strategische Debatte über internationale Politik in Deutschland eher unterentwickelt ist, weil wir das nicht brauchten. Wir konnten uns mit uns selber beschäftigen und haben dann zur Politik einen moralischen Kommentar geschrieben, aber wir mussten uns damit nicht wirklich auseinandersetzen. Das ist in der amerikanischen Presse, in der britischen Presse, selbst auch in der Schweiz anders. Dort gibt es einen klaren Blick darauf. Und übrigens, das Weggehen Großbritanniens aus Europa macht uns strategisch schwächer. Das ist ein Land, das einen anderen Blick auf die Welt hat, der für uns wichtig ist.
Das zwingt uns aber vielleicht auch in der Tat nicht andere für uns mitdenken zu lassen. Den Economist und Lord Dahrendorf und ähnliche Menschen, die in Großbritannien ja immer auch ein Stück weit für Deutschland mitgedacht haben. Der dritte Weg und all diese hübschen Dinge.
Also wenn das Ergebnis ist, dass wir uns repolitisieren, dann ist es ein gutes Ergebnis. Wenn das Ergebnis ist, dass wir glauben, weil es uns wirtschaftlich zurzeit gut geht, können wir uns überall raushalten, dann wird das für Europa ein Problem. Wir sind das größte Volk. Wir sind über 80 Millionen Menschen. Es gibt sowas wie die Rückkehr der deutschen Frage mit anderen Vorzeichen. Früher war die deutsche Frage, wie verhindern wir, dass die Deutschen irgendwie Blödsinn machen und Sonderwege gehen und irgendwie imperiale Ansprüche erheben. Heute ist die deutsche Frage, wie kriegen wir die Deutschen eigentlich dazu, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden? Und zwar ohne, dass sie zurückfallen in imperiale Zeiten. Irgendwie eine deutsche, wir sind zu groß und zu wichtig, um uns rauszuhalten. Und ich habe in der Politik der letzten Jahre, wenn ich ehrlich bin, zum ersten Mal in der Phase, als ich Umweltminister war, erst so richtig gemerkt, wie die Welt auf Deutschland blickt. Ich glaube, wir Deutschen wissen oft gar nicht, wie wichtig und wie bedeutend unser Land ist und wie sehr andere Länder darauf schauen, was wir machen. Und wie irritiert die gelegentlich sind, wenn wir nichts machen. Mhm. Also wir selber nehmen uns vielleicht gar nicht so wahr, wie uns andere wahrnehmen. Und diesen Weg zu finden, nicht, sag mal, übermütig zu werden, mhm, aber auch nicht unser Heil im Raushalten zu suchen, das, glaube ich, ist gar nicht so einfach, aber das werden wir machen müssen.
Sigmar Gabriel, vielen Dank.
Gerne.
Für das Teilen dieser Gedanken zu einer Welt, die in Unordnung geraten ist, und wir haben sie versucht, gemeinsam ein bisschen zu sortieren. Vielen Dank.
Gerne.
Und wenn Sie möchten, hören wir uns morgen früh wieder. Ich habe ein Gespräch geführt mit Thea Dorn, der Schriftstellerin, der modernen Philosophin, über Deutschland, das Land und die Angst, die mit den Flüchtlingen bei uns eingewandert ist. Und wie wir das Ganze zu einem positiven, zu einem europäischen Gedanken führen.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.